Vor einiger Zeit wurde ich aufgefordert, in einer großen Stadt einen Vortrag zu halten über das Thema, wie finde ich Gott? Und da saß ich eine Woche vorher an meinem Schreibtisch und bereitete diesen Vortrag vor. Verstehen Sie mich?
Herrlich, herrlich.
Und da habe ich so etwas wie eine Vision, einen Wachtraum. Sie kennen doch alle die Geschichte von Adam und Eva, wie sie im Paradiese gegen den Willen Gottes von der verbotenen Frucht nahmen und aßen. Und als sie es getan hatten, da schlug ihnen das Gewissen und da bekamen sie Angst vor Gott und versteckten sich vor Gott hinter den Büschen des Gartens. Und da bildete ich mir ein, an diesem Nachmittag ging ich durch den Paradiesgarten. Und da sehe ich auf einmal den Adam hinter einem Gebüsch sitzen. Guten Abend, Adam, sage ich zu ihm. Guten Abend, Pfarrer Busch, sagt er. Was machst du denn hier? Und sage ich, ich überlege einen Vortrag über das Thema, wie finde ich Gott? Da fängt der Adam an zu lachen, dass die Gebüsche bebten und sagt, was seid ihr doch für dumme Leute? Das ist doch nicht die Frage, wie man Gott findet. Der findet ja uns. Sondern das Problem ist für mich und für euch, wie wir ihn loswerden. Ich verstecke mich vor ihm, aber ich weiß, es hilft schon nichts. Und wenn Sie einmal die Geistesgeschichte der letzten 300 Jahre im Abendland betrachten, dann geht es immer um die Frage, wie werden wir Gott los? Man schreibt wissenschaftliche Bücher. Der Pöbel brüllt Schluss mit dem Christentum. Und wenn ich dann endlich einen Atheisten treffe, nicht mehr ändern. Sie verstehen doch nicht, nicht mehr dran drehen. Wenn ich einen Atheisten treffe und sage, sind Sie ganz sicher, dass Sie Gott losgeworden sind, dann sagt er, ganz bestimmt weiß ich nicht. Wir sind Gott nicht losgeworden. Und nun versteckt sich der Mensch von heute auch, wie Adam, nicht hinter Gebüschen, so dumm sind wir nicht mehr. Wir verstecken uns heute vor Gott hinter Schlagworten. Etwa, das Christentum hat versagt. Oder, mein Gott ist in der Natur. Und das Schlagwort, das ich am häufigsten höre, heißt, wenn's einen Gott gäbe, wie könnte er all das Schreckliche zulassen, was in der Welt geschieht? Und dann zeigen sie darauf, dass man Atombomben geworfen hat, wo 60.000 Menschen in einer Sekunde umkommen, dass Kinder verhungern, dass Morde geschehen. Sie weisen auf all das Entsetzliche hin und sagen, wenn es einen Gott gäbe, dann dürfte er das doch alles nicht zulassen. Verstehen Sie, da versteckt man sich dahinter vor Gott. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die in großer innerer Not zu fragen, wie kann Gott solchen Jammer in der Welt zulassen? Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal richtig von Herzen betrübt waren. Ich kenne Sie nicht. Ist es Ihnen schon mal geschehen, dass Sie völlig zerschlagen waren? Dass das Grauen Ihnen entgegentrat? Dann fragt das Herz, und wo ist Gott? Ich habe ein Bild gesehen von indischen Kindern, die verhungert auf der Straße lagen, verhungert. Ich erzähle jetzt bewusst kein Beispiel von mir selber, aber da taucht die Frage auf, wie kann Gott das zulassen? Und sehen Sie, auf diese Frage wollen wir eingehen. Ich habe denen das nur ein Schlagwort ist, denen habe ich nicht viel zu sagen. Aber denen möchte ich etwas sagen, die aus bekümmertem Herzen fragen, warum lässt denn Gott all das Elend zu? Kriege, Verbrechen, Unglücke, Katastrophen, warum? Dazu möchte ich Ihnen einige Punkte sagen. Erstens, spreche ich laut genug? Danke. Melden Sie sich bitte mittendrin, wenn es zu leise wird. Wenn ich zu laut bin, versteht man hier nicht. Verstehen Sie? Melden Sie sich mittendrin, seien Sie nicht so schüchtern. Ich wünsche Ihnen ein Stück von meiner Ruhrgebietsfrechheit. Da ruft man hinein. Pastor, sprich lauter. Wie kann Gott das zulassen? Die ganze Frage ist falsch. Die Frage ist falsch. Da stellt man sich ja die Sache so vor, ein Gerichtssaal und ich sitze auf dem Richterstuhl und auf der Anklagebank sitzt der lebendige Gott. Vor ihm seine Rechtsanwälte, die Pfarrer. Und jetzt frage ich, der Richter, angeklagter Gott, du bist angeklagt, dass du Kriege zugelassen hast, dass du schreckliche Hungersnöte nicht verhindert hast. Wie kommst du dazu? Verteidige dich. Und sehen Sie einen Gott, der sich auf die Anklagebank setzt und Sie sitzen auf dem Richterstuhl, den gibt es nicht. Das ist jetzt 40 Jahre her, da war in Essen, ich bin in Essen im Ruhrgebiet, ein Streik von Bergarbeitern, denen es sehr schlecht ging damals. Und die Menschen waren sehr erregt. Und da gehe ich über einen Platz und sehe, da steht ein Agitator auf einer Seifenkiste, um ihn etwa 100 Mann, und er redet. Und plötzlich sieht er mich. Und dann brüllt er los, da geht ja so ein Pfaffe, komm mal her. Wenn ich freundlich eingeladen werde, komme ich. Also ging ich hin. Oh, sehen Sie, Ihr Lächeln freut mich so, weil ich sehe, dass Sie mich verstehen. Und die Leute machen mir Platz und dann stehe ich vor dieser Seifenkiste. Und dann brüllt er mich an, wenn es einen Gott gibt, dann will ich, wenn ich einmal sterbe, vor ihn treten und will sagen, du hast zugelassen, dass Menschen Tränen vergossen, dass Kinder geweint haben, dass die einen reich und satt waren, die anderen gehungert haben. Du hast Schlachtfelder zugelassen, wo Menschenleiber zerfetzt wurden. Du hast zugelassen, dass wir ungerecht behandelt werden. Und dann will ich ihm sagen, hinweg mit dir, Gott. Und da brüllte ich auch, hinweg mit diesem Gott. Hallo, sagte er, Sie sind doch Pfarrer. Sie dürfen doch nicht sagen, hinweg mit diesem Gott. Da habe ich gesagt, lieber Freund, ein Gott, vor dem du den Mund so weit aufreißt, und dem du sagen kannst, abtreten, den gibt es nicht. Der existiert nur in deinem Kopf. Der ist ein Götze, den du dir Gedanken gemacht hast. Und dann sagte ich, geh du mal von der Seifenkiste weg. Und dann stellte ich mich drauf und sagte, aber es gibt einen Gott, vor dem werden wir stehen, alle. Und dann werden wir den Mund nicht aufmachen und er wird fragen, warum hast du mich nicht geehrt? Warum hast du mein Heil nicht angenommen? Warum hast du das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Gebot übertreten? Hinweg mit dir in die Hölle. Den Gott gibt es. Verstehen Sie, wenn ich frage, auch aus gequältem Herzen, wie kann Gott das zulassen, bekomme ich keine Antwort. Gott ist nie unser Angeklagter. Das war der erste Punkt. Das muss klar sein. Zweitens, aber Gott gibt uns in seinem Wort doch ein paar Gedanken zu dem Thema. Sehen Sie, wenn mich einer fragt, mir ist mein Kind verunglückt, das passierte neulich, mein Kind ist vom Auto überfahren worden, warum hat Gott es zugelassen? Dann habe ich ihm geantwortet, ich kann dir nicht antworten. Ich bin nämlich nicht Gottes Geheimsekretär. Ich kenne seine Gedanken nicht. Wenn Gott ein Pfarrer wäre, dann könnte ich ihn verstehen. Pfarrer kann ich verstehen. Und wenn er ein Kaufmann wäre, das verstände ich auch noch so ein bisschen. Aber Gott, einen Gott, den ich verstehen könnte, wäre nicht mehr Gott. Verstehen Sie? In der Bibel steht ganz klar, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch der Himmel über der Erde ist, sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Wege höher als eure Wege. Oh, wenn ich so richtig im Jammer saß, Gott hat mich durch dunkle Täler geführt, dann konnte ich nur sagen, dein Weg ist heilig, ich brauche ihn nicht verstehen. Und ich möchte Ihnen mit ganzer Deutlichkeit jetzt einen Satz einprägen, den nehmen Sie bitte mit. Nicht die ungelösten Fragen trennen Sie von Gott. Nicht die ungelösten Probleme trennen uns von Gott, sondern unsere Sünden trennen uns von unserem Gott. Trennt sie noch nicht von Gott, aber ihre Sünden trennen sie von Gott. Ich möchte, ich könnte das in die Welt hineinschreien. Nicht die ungelösten Probleme, verstehen Sie den Ausdruck, die Probleme, die wir nicht verstehen, trennen uns von Gott, sondern unsere Sünden trennen uns von unserem Gott. Weiter, ich möchte so eine Reihe Gedanken zu dem Thema einfach sagen. Sehen Sie, wenn die Frage in unserem Herzen auftaucht, wie kann Gott dies und das zulassen, dann spielt da viel menschliche Torheit und Dummheit mit. Ich habe in Tübingen studiert und da wächst auch Wein, aber nicht wie hier in Elsass, sondern da wächst ein ziemlich saurer Wein und er wird nur alle 8 Jahre einmal gut. Und wenn man nun in Tübingen einen Weingärtner fragt, wenn der Wein gut geworden ist und sagt, ja, freut ihr euch, dass der Wein gut ist, dann wirft er sich in die Brust und sagt, jetzt kann es bloß Schwäbisch sagen, versteht ihr das? Das ist eures Gewächs, das ist eigenes Gewächs, das ist mein Gewächs. Wenn der Wein aber schlecht und sauer ist, dann sagen sie, so hat der Herrgott wachsen lassen. Meine Freunde, wenn Frieden in der Welt ist, dann sagt der Mensch, oh, wir sind klug, wir kriegen Sinn. Wenn Krieg ist, sagen wir, wie kann Gott das zulassen? Wenn es gut geht, dann ist es unser eigenes Werk. Wenn Sie satt werden, es gelingt Ihnen Ihr Beruf, dann sagen sie, ich bin tüchtig, eigenes Gewächs. Wenn es schief geht, dann sagen sie, wie kann Gott das zulassen? Spüren Sie, da stimmt doch etwas nicht. Dass wir alles Malheur Gott zuschieben und alles Gute uns zuschieben. Ich gebe zu, Gott schickt Unheil. Aber es steht in der Bibel, für die Leute, denen er Gutes tut, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße, zur Umkehr ruft? Da solltest du nicht sagen, jetzt, das ist eigenes Gewächs. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße ruft? Freunde, wenn ihr kein Elend habt im Moment, dann sucht den Herrn, der euch mit Güte überschüttet, damit er euch im Trübsal auch trösten kann. Ein weiterer Gedanke, den die Bibel sagt, also wie gesagt, ich bin nicht Gottes Geheimsekretär, verstehen Sie das? Ich kann nur so einige Gedanken dazu sagen. Wenn einer hinausgeht und sagt, ich bin unbefriedigt, dann sage ich, ich auch. Ich möchte, ich könnte in Gottes Gehirn lesen, er lässt es mir nicht. Er lässt mich nur so einzelne Wahrheiten erkennen. Und sehen Sie, eine weitere Wahrheit ist die, viel Unglück ist wirklich Gottes Gericht. Als Gott mir mein erstes Kind in schrecklicher Weise nahm, spürte ich etwas davon, bei dem Frieden, den er mir schenkte, dass er auch Gericht über mich hält. Sie haben vielleicht gehört von der Anstalt Bethel, wo die Epileptischen sind. Die wurde gegründet von einem Pastor von Bodelschwing. Ist der Name hier so ein wenig bekannt? Der hat als junger Pfarrer in 14 Tagen seine 4 Kinder verloren. Ein Grab nach dem anderen. Und da ist ein Brief erhalten an seine Mutter. Da schreibt er, ich will ganz verstummen. Gott hält mit mir jetzt Gericht. Und wir tun gut, nicht gleich zu schreien, wie kann Gott das zulassen, sondern vielleicht zu fragen, haben wir als Einzelne und der ganze abendländische Kulturkreis nicht Gottes Gericht verdient? In der Bibel steht eine schreckliche Geschichte von einer Stadt Sodom. Da lebte ein frommer Mann drin. Und wenn sie ihre Feste feierten und soffen und huchten und lästerten, dann warnte dieser Lot und sagte, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und dann sagten sie, du bist ein bisschen religiös überspannt. Und dann kam ein Tag, da führt Gott in der Morgenstunde den Lot heraus. Die Leute liegen noch in den Betten. Und plötzlich fällt Feuer und Schwefel vom Himmel. Plötzlich brennt die Stadt. Ich kann es mir vorstellen, wie sie in die Keller rannten. Rette sich, wer kann. Und da saßen sie zitternd. Und dann wurden die Keller so heiß. Und dann sagten sie, wir halten es nicht aus und wollten heraus und draußen tobte der Brand. Und ich habe mir das ausgemalt, das erzählt die Bibel nicht so ausführlich, wie in einem Keller auf einmal so ein dicker Mann, der bisher nur gut gelebt hatte. Er hatte Gott nicht geleugnet. Er war mit sich und der Welt zufrieden. Er konnte jede Rotweinsorte am Geschmack unterscheiden. Wissen Sie, ein netter Kerl, wie der auf einmal sagt, der Lot hat recht gehabt. Gott lebt. Wir haben ihn verachtet. Da sagt eine Frau, da müsste man jetzt beten. Und dann falten sie die Hände und schreien, Herr, höre auf mit der Hitze und mit dem Feuer, erbarme dich, wir schreien ja zu dir. Und das Feuer fällt weiter. Und da lässt der dicke Mann die Hände auseinander sinken und ballt die Faust und sagt, wie kann Gott so etwas zulassen? Und das Feuer fällt. Er darf jetzt beten oder fluchen. Gott hört nicht mehr, weil man über eine Grenze hinüber ist, wo Gott die Türe zuschlägt. Und das möchte ich Ihnen mit großem Ernst sagen. Ich habe oft die Angst, ob für unsere abendländische Welt die Stunde nicht bald schlägt, wo wir beten oder fluchen können und Gott nicht mehr hört, weil er des Erbarmens, ich brauche ein biblisches Wort, müde geworden ist. Oh, jedes Unheil ist eine Warnung und Gericht, das uns aufschrecken sollte. Ich möchte ein paar biblische Gedanken zu dem Thema sagen. Verstehen Sie, ich bin nicht Gottes Geheimsekretär. Und wenn jemand sagt, du beantwortest die Frage nicht genügend, sage ich, richtig, ich beantworte sie nicht genügend. Ich kann nur so viel sagen, als die Bibel sagt. Ich werde mich hüten, Ihnen Menschengedanken zu sagen. Und jetzt sage ich Ihnen eine weitere Wahrheit. In diese Welt, in der es Tränen und Leid und Jammer und Kriege und Schrecken und Sorgen gibt. Wenn jeder jetzt mal von seiner Sorge erzählte, da wäre keiner, der sagte, ich habe keine und setze sich hin. Nicht? Jeder hat ein Päckchen. In diese schreckliche Welt der Ungerechtigkeit und der Tränen hat Gott seinen Sohn geschickt als Heiland. Das ist die Tatsache aller Tatsachen, dass Gott die Mauer zerbrach, die seine Welt von der unsrigen trennt und kam mitten unter uns, und zwar mitten hinein in das Elend. Ich danke heute noch einmal vor dem Isenheimer Altar an dem Weihnachtsbild. Es hat mich gepackt. Da ist oben der Himmel und unten ein Nachtgeschirr. So hoch, so tief, verstehen Sie? So steigt Gott herunter in Jesus. Mitten hinein sendet er seinen Sohn. Und es kommt nicht darauf an, dass ich verstehe, warum Gott dies oder das tut, sondern ob ich seine ausgestreckte Hand in Jesus ergreifen will. Ich muss Ihnen das jetzt mit drei Bildern deutlich machen, was in folgendem Bibelbuch steht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ihm bricht das Herz über all den Jammer und da sendet er Jesus, auf dass alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jetzt drei Bilder, um das zu verdeutlichen. Es gibt in meinem Leben eine Stunde, die war so grauenvoll, dass ich es Ihnen nicht schildern kann. Um mich herum lagen tote Kinder. Und dann sah ich im Geist ein Bild von dem Maler Thoma, da spielen Kinder im Sonnenschein. Und um mich herum lagen zerfetzte Kinderleiber. Und das war ein Augenblick, wo es ganz dunkel wurde. Und mein Herz schrie, o Gott, wo bist du denn? Und auf einmal wurde es ganz hell. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht, dass er das Unheil verhütet, dass er seinen Sohn gab. Und auf einmal wusste ich, wenn ich Ihnen das jetzt deutlich sagen könnte, ich verstehe die Dunkelheit der Welt nicht, aber es gibt ein Leuchtturm, ein Fanal, ein Zeichen, das Gott uns lieb hat, das ist das Kreuz Jesu Christi. Wenn dein Herz schreit, wie kann Gott alles zulassen, dann denke, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ich sah Jesus am Kreuz und sah die Liebe Gottes. Und dann habe ich gedacht, ich will nichts verstehen. Hier kann ich ablesen. Seine Liebe, seine ausgestreckte Hand in diese Elendswelt hinein. Sie bekommen keine andere Antwort von Gott, als diese Antwort, er hat seinen Sohn für uns gegeben. Jesus wird einmal in der Bibel genannt, das letzte Wort Gottes. Nachdem Gott manchmal geredet hat, hat er am letzten geredet durch seinen Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort. Sehen Sie, wenn ich Ihnen was verkaufen will, Sie sagen, ich biete 1000 Franken, ich sage, ich brauche 5000. Dann sagen Sie 1500, ich sage 4000. Und dann handeln wir. Und schließlich sage ich, also 2500, mein letztes Wort. Wenn ich jetzt kein Hampelmann bin, dann bleibt es dabei. Nicht? Jesus, der Sohn Gottes, ist Gottes letztes Wort. Sie kriegen auf 1000 Probleme keine Antwort, solange sie Jesus nicht hören. Dieses fleischgewordene Wort Gottes, wie es für Sünde am Kreuz hängt, wie er aufersteht von den Toten. wenn sie Jesus in ihr Leben einbrechen lassen, dann wird alles klar, dann fragen sie nicht mehr, warum Gott dies oder jenes tut. Ist ein wenig deutlich. Ein Signal, dass Gott uns lieb hat, sein Kreuz. Das zweite Bild. Oh, verzeihen Sie, dass ich so lange rede, aber ich muss so entsetzlich langsam reden. Verstehen Sie mich noch? Ein holländischer Panzerkreuzer, ein holländisches Kriegsschiff, hat vor vielen, vielen, vielen Jahren einmal gemeutert. Verstehen Sie den Ausdruck gemeutert? Sie haben ihre Offiziere ins Meer geworfen und nach Holland signalisiert, sie wollten jetzt selbstständig sein, ein eigener Staat. Da schrien sie zuerst Freiheit, herrlich, großartig. Aber am nächsten Tag gab es Streit, wer denn jetzt Kapitän ist. Jeder wollte Kapitän spielen. Am dritten Tag schlugen sich bereits die Köpfe ein. Dann gab es Streit, sie waren dafür, dass man jetzt ein Festmahl hält. Und die anderen sagten, wir müssen sparen mit den Lebensmitteln. Nach 8 Tagen war das Schiff ein Hexenkessel, ein Bild der Welt. Gott hat die Welt gut geschaffen und den Menschen die Freiheit gelassen. Und die Sünde der Menschen hat die Welt in einen Hexenkessel verwandelt. Die holländische Regierung hat abgewartet. Das Schiff hieß die Sieben Provinzen. Das ist vielleicht 40 Jahre her. Also ich möchte nicht die holländische Flotte beleidigen. Wenn ein Holländer hier ist, ist allen Respekt vor der holländischen Flotte, aber die Geschichte ist passiert. Nach 8 Tagen hat die holländische Regierung ein Torpedoboot vorbeigeschickt und gesagt, wir legen neben euch an. Und wer jetzt auf dieses rettende Schiff umsteigen will, der tut es. Der darf es. Steigt um, wer will. Nachher geht euer Schiff zugrunde. Und dann kam das Torpedoboot und wer vernünftig war, stieg in die Rettungsboote und ging hinüber. Ein paar Stunden später kamen die Bomben auf die Sieben Provinzen. Ein Bild der Welt. Gott sendet ein Rettungsboot in die verlorene Welt. Jesus Christus, sein Heiland. Eines Tages hieß es bei mir, steige um. Da musste ich umsteigen. In das rettende Boot. Die Welt hat keine Verheißung. Die geht mal zugrunde, so oder so. Ich schaffe einen neuen Himmel, sagt der Herr, und eine neue Erde. Aber heute ruft Jesus uns. Ich gebe zu, dieses Gleichnis ist nicht ganz gut, denn wir leben ja noch in der Welt drin. Wir steigen nicht einfach aus. Aber Sie verstehen, was es sagen will, das Bild. Fragen Sie nicht, warum geht es so schrecklich zu, sondern steigen Sie in das Rettungsboot Jesus. Und das dritte Bild, an dem ich es deutlich machen will, sehen Sie, ich bin alter Autofahrer. Und ich fuhr einmal durch den Schwarzwald, der ist schön, fast so schön wie Ihre Vogesen, fast. Und es war Nacht und ich hätte so gern die Landschaft gesehen, aber es war alles dunkel. Ich sah nur mit meinen Scheinwerfern die Straße, aber die konnte ich sehen. Lieben Freunde, wir sind alle Autofahrer im Grunde, Und uns sind ungelöste Fragen, wie kann Gott dies und jenes tun? Aber so viel Licht gibt uns die Bibel, dass wir den Weg finden können, jeden Tag. Ja, bis zum Himmel. Jesus sagt, ich bin der Weg. Wenn Jesus einmal in Herrlichkeit wiederkommt, er kommt wieder, dann geht die Sonne auf, dann werden alle Fragen gelöst. Ach, ich weiß, wenn ich sterbe, ich habe nicht mehr viele Jahre, dann werden mir alle Fragen gelöst, dann geht die Sonne auf. Jetzt fahre ich durch die Nacht, aber meinen Weg, den Weg Gottes kann ich erkennen. So viel Licht gibt die Bibel. Lesen Sie sie, bitte. Fangen Sie an, die Bibel zu lesen. Ich kam in ein Haus und sagte, haben Sie auch eine Bibel? Ja, sagt die Mutter, Fritz, hol mal die Bibel. Und dann kramte er und brachte so ein dickes Ding aus dem 18. Jahrhundert an. Ach, sagte ich, das liest doch kein Mensch. Das liest doch niemand, so einen alten Schmöker. Es gibt so entzückende, moderne, neue Testamente. So klein, hinten ist ein Büchertisch, können Sie es haben? Kaufen Sie heute noch eins und jeden Tag eine stille Viertelstunde lesen und drüber beten und sagen, Herr, zeige mir heute den Weg. Heute, gib mir die Scheinwerfer in der Dunkelheit. Liebe Freunde, ich muss noch ein letztes sagen. Können Sie mir noch ein paar Minuten zuhören? Holen Sie mich runter, wenn Sie nicht können. Viel wichtiger als die Frage, warum lässt Gott das Böse, das Schreckliche, das Schwere in unserem Leben zu? Viel wichtiger ist die Frage, ob wir uns durch das Schwere erziehen lassen. Ich will Ihnen das wieder an einem Erlebnis deutlich machen. Ich erzähle so gern Geschichten, dann schlafen mir die Leute nicht ein dabei. Sehen Sie, ich kam nach Essen in einen ganz gottlosen Bergarbeiterbezirk vor 40 Jahren. Es war schrecklich, wie es zuging. Also ein einziger Mann von 8000 ging in die Kirche. Und der war uralt. Und dann ging ich von Haus zu Haus und verkündigte Jesus und dann rief Jesus. Es entstand ein Kreis von Männern, Kerle, Burschen. Oh, mein Herz wird fröhlich, wenn ich an sie denke. Wie Paulus um 180 Grad umgedreht und Eigentum dieses Herrn, der am Kreuz sie erkauft hat. Und eines Tages sagten sie mir, auf der Zeche, auf dem Bergwerk, ist einer verunglückt, namens Amsel. Amsel ist jetzt in der Ewigkeit, ich darf es ruhig so erzählen. Der hat einen Stein ins Rücken bekommen und ist von hier abgelehnt. Ein Mann von 40 Jahren. Besuch ihn mal. Die sagten alle, du zu mir, und ich sagte, du zu ihnen. Und dann ging ich hin. Wie ich in die Wohnung von dem Amsel kam, da tönte mir schon Gebrüll entgegen. Und da war ein, und da war ein Saufgelage im Gang. Zwei Schnapsflaschen auf dem Tisch. Ich stolperte über einen kleinen Jungen, der einen Kasten Bier schleppte, der ihm viel zu schwer war. Qualm in der Bude. Und im Fahrstuhl saß dieser starke, große Mann. Er war aus dem Krankenhaus entlassen. Und wie er mich sieht, da verzerrt sich sein Gesicht. Ah, brüllt er, du Pfaffe, wo war denn dein Gott, als der Stein mir in den Rücken fiel? Wenn es einen Gott gäbe, wie kann er das zulassen? Scher dich zum Teufel! Ich konnte kein Wort sagen. Es war so, so denke ich mir die Hölle. Keine Spur von Gott mehr. Nur Verzweiflung. Mir standen die Tränen in den Augen vor Jammer. Ich sagte kein Wort. Ich ging. Und dann sagte ich meinen Männern, die zum Glauben gekommen waren, diesen jungen Burschen, hier ist alles vermauert. Oh, sagten sie, wir werden uns um ihn annehmen. Ich hatte so einen kleinen Saal, da hielt ich Bibelstunde. Und wie die nächste Bibelstunde kam, steht vor mir der Fahrstuhl mit dem Amsel. Die hatten ihn einfach geholt, er konnte sich gar nicht wehren, hat ihn dahingestellt. Die sind nicht so höflich wie die Elsässer, die Leute im Ruhrgebiet. Er saß vor mir mit einem Gesicht, verzerrt, wütend. Und dann warf ich alles über den Haufen, was ich sagen wollte, und sprach über das Wort. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht, dass es uns gut gehen lässt, dass er seinen Sohn gab. Und dann stellte ich sie unter Jesu Kreuz. Und da ist der Heiland, der alle unsere dreckigen Sünden wegträgt, ob wir es wollen oder nicht. Und ich zeigte ihm, wie er auferstanden ist und wie er in unserem Jammer kommt und ein Heiland sein will. In der Woche drauf ließ er sagen, man möchte ihn doch holen. Er wollte dabei sein. Und es war so wunderbar, wie von Stunde zu Stunde das Gesicht des Mannes sich veränderte. Darüber kann ich jetzt nicht reden, wie die Stunde kam, wie dieser starke Mann zusammenbrach. Und vor Gott schrie, ich verlorener Sünder habe die Hölle verdient. Und ich ihm sagen konnte, Jesus hat mit seinem Blut alles zugedeckt. So wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Und dann stand er auf zu einem neuen Leben. Das heißt, er konnte nicht aufstehen, äußerlich, aber innerlich stand er auf und wurde ein Segen für seine Umgebung. Er ist, die letzte Begegnung mit ihm war so, ein Sommertag, Mietskasernen, Mauern von den Bergwerken. Man hat den Fahrstuhl auf die Straße gestellt in den Sonnenschein und da war so eine kleine Haustreppe, sprang vor. Und da setzte ich mich neben ihn, Amsel, wie geht's dir? Oh, sagt ihr, weißt du, seitdem Jesus in mein Haus gekommen ist, da ist jeder Tag, er überlebte, wie ein Tag vor Weihnachten. Schönste kommt noch, aber nicht im Himmel, aber wie ein Tag vor Weihnachten. Da sagt er, früher habe ich gesagt, wie kann Gott das zulassen? Und jetzt, seitdem ich Frieden mit Gott habe, Frieden mit Gott und Vergebung der Sünden, lacht mich die Welt an. Busch, sagte er, die Pflastersteine lachen mich an. Und dann kam das, was ich Ihnen erzählen muss. Da sagt er, ich spüre, ich werde bald sterben. Und dann komme ich vor meinen himmlischen Vater. Und dann will ich vor ihm niederfallen und will sagen, ich danke dir, dass du mir die Wirbelsäule zerbrochen hast. Also, sagte ich, das ist ja schrecklich, was sagst du da? Oh nein, sagt er, ich weiß, was ich sage. Siehst du, Gott hat mich manchmal gerufen und ich wollte ihn nicht hören. Und da hat er eingegriffen und nun musste ich ihn hören. Und dann kam ein Satz, den ich nie vergesse. Weißt du, es ist besser gelähmt, in den Himmel zu kommen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle zu springen. Das sagt mir ein Bergmann. Das ging mir durch und durch, nicht? Amsel, sag das nochmal. Es ist besser, gelähmt in den Himmel zu kommen, als mit zwei gesunden Beinen in die Hölle springen. Können Sie meine Erschütterung verstehen? Nicht? Ich stelle mir vor, wie schwer das wäre, wenn ich gelähmt wäre. Ich sage, Amsel, das ist so schwer, was du durchmachst. Aber du hast es nicht vergeblich durchgemacht. Bald mit Lieben, bald mit Leiden kamst du, Herr mein Gott, zu mir. Dir mein Herz zu bereiten, ganz mich zu ergeben dir. Dass mein gänzliches Verlangen möcht an deinem Willen hangen. Tausend, tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Wir bleiben sitzen und beten. Herr, du kommst auch zu uns, bald mit Lieben, bald mit Leiden. Oh, es ist so vieles an uns vergeblich gewesen. Das bekennen wir dir. Und nun zieh uns doch zu dir, solange Gnadenzeit ist, ehe die Türen zugehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als die Sonne in der dunklen Welt stehst, als die Chance der Hoffnungslosen da bist. Amen.